Apropos Perke.
Ja.
Seitdem rausgekommen ist, dass Liam Lawson Sergio Perez bei Red Bull ersetzt, haben wir gar keine Episode mehr aufgenommen. Wie geht es dir eigentlich psychisch?
Mir geht's schlecht. Mir geht's sehr schlecht. Mir ging's bei der Nachricht. Ich glaube, ich hab dich bestimmt zugespammt mit was für was,
ja, hast ja, du.
Mit
hast
was du. Weiß ich immer für was für Sachen. Ich find's schrecklich.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast und herzlich willkommen zu Season 3 oder besser gesagt herzlich willkommen in 2025. Ihr werdet schon gesehen haben, es haben sich ein paar kleine Änderungen zugetragen, nämlich auf unserer Coverseite. Ja, Season 3 ist da, damit auch das neue Artcover für Undercut bzw. das neue Podcast-Cover. Perke, wie gefällt's dir? Ich find's sehr gut geworden. Ich find's hat super. Was Neues, was Frisches, aber es bringt noch diesen alten Flair mit, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich find's wunderschön. Da hast du mal wieder gekocht. Wie, danke. Weiß ich nicht was. Also ich find's super. Auch generell mal einfach jährlich was Neues, ein bisschen frischen Wind, finde ich ja eh immer gut. Bin ein Freund davon, immer mal was Frisches reinzubringen. Deswegen, ich find's super. Ich find's generell gut, dass wir da immer mal so ein bisschen durchswitchen, dass wir die Jahre deutlich voneinander abtrennen. Finde ich super. Ey, das ist gerade so ungewohnt, wieder aufzunehmen. Ne? Wir nehmen das erste Mal seit 3-4 Wochen wieder auf, weil wir hatten ja eine kleine Weihnachts-Winterpause, wie man es auch immer nennen will. Das ist so ungewohnt, gerade wieder aufzunehmen. Also, das ist ja wirklich verrückt.
Ja, es ist verrückt. Ich war halt im Urlaub.
Na, natürlich bist du mal wieder schuld gewesen.
War halt
wundert
ja
niemanden.
Ja, keine Sorge, das kommt dann auch gleich nochmal. Ich werde dann auch nochmal im Ende Februar bis Mitte März nochmal weg sein. Aber wir haben schon gecheckt. Fürs Formel-1-Wochenende bin ich dann wieder zurück. Also es geht sich wirklich ziemlich gut aus. Aber das schon mal vorweg, ne? Also da kommt noch eine Urlaubsphase.
Na, 1A.
Ja. Perke, du bist ja sogar auf dem Artcover diesmal richtig mit drauf, ne? Diesmal kein shady Typ im Pullover, der neben mir steht auf dem Artcover. Und extremst viele Leute, das fand ich bis heute kurios, haben gedacht, dass tatsächlich du das bist auf dem Foto, der den Pullover anhat und daneben stehst. Wenn man das Foto aber tatsächlich mal genommen hat und sich die Mühe gemacht hätte, in Photoshop das aufzuhellen und immer weiter aufzuhellen, dann wäre tatsächlich irgendwann so ein Gesicht da drin erschien. Und das Gesicht war von irgendeinem Random, weil ich habe das Bild ja von Envato Elements damals geholt gehabt, der gar nichts mit Perkins zu tun hat. Aber dieses Jahr bist du ja endgültig mit drauf auf dem Artcover.
Diesmal bin wirklich ich es, der auf dem Artcover ist. Das bin wirklich ich. Und nein, das ist kein Face-Reveal, bevor wieder alle schreiben. Das haben wir schon lange hinter uns. Das haben wir alles.
Ich würde sagen, der Face-Reveal ist locker ein Jahr her seit dem ersten Stream.
Ungarn.
Oder so. Keine Ahnung.
Es war Ungarn. Es war Rennen letzte Saison in Ungarn. Wo es passiert
war da der Face-Reveal?
Ja, da haben wir den Livestream gemacht zum Qualifying und zum Rennen. Und da war es der Fall.
In Krass, Ungarn. Ich hätte gedacht, das wäre sogar schon eher gewesen irgendwie.
Nee, das ist ein halbes Jahr her oder so. Ungarn war es.
Ha, kurios. So, Perke, aber was ist das heutige Thema der Episode? Fangen wir vielleicht erstmal damit an.
Ja, es sind die Undercut Awards für die Saison 2024. Wenn ihr ein gutes Langzeitgedächtnis habt, dann wisst ihr, wir haben mal vor einem Monat oder so in unserer Insta-Story verschiedene Kategorien abstimmen lassen, was euer Fahrer des Tages ist, euer Team des Jahres und so weiter und so fort. Heute kommt endlich die Auflösung. Die Undercut Awards, wir vergeben pro Kategorie 3 Awards, sag ich mal. Einmal vergibst du immer deinen Award, ich vergebe meinen Award und es gibt den Community Award aus euren Abstimmungen. Ja, was ihr denkt, wer der Fahrer des Jahres ist, was das Team des Jahres ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht viel drumrum reden, sondern können eigentlich direkt mit der ersten Kategorie starten, oder?
Ja, also vielleicht vorab noch kurz die Anmerkung. Wir hatten ja das alles in den Insta-Stories quasi zur Abstimmung gemacht. Es war crazy, wie viele Leute da abgestimmt haben. Also wir sind es ja inzwischen dank euch gewohnt, dass die Stories relativ viele Aufrufe bekommen. Aber die Anzahl der Abstimmungen bei diesen Undercut Community Choice Awards waren verrückt. Also wirklich verrückt. Wir hatten teilweise über 100 Antworten auf einen Sticker und die alle durchzugehen, wirklich, du bist einfach nur am Scrollen gewesen und es kam einfach kein Ende. Perke, du weißt es ja am besten, du hast die ganzen Dinger jetzt ausgewertet. Aber es war, also ich weiß noch, der Tag, an dem wir das gemacht hatten, keine Ahnung, es waren irgendwie eine halbe Stunde vergangen. und auf einmal gucke ich nur rein und ich fange an zu scrollen und zu scrollen und zu scrollen. Also ich glaube, bei Fahrer des Tages waren wir auch weit über 100, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das war wirklich, wie du gesagt hast, Fluch und Segen zugleich. Erstmal cool, dass so viele mitgemacht haben, aber das dann alles für jede Kategorie manuell auszuzählen, war dann doch manchmal, wo ich mir dachte, boah, das ist doch ganz schön viel. Aber natürlich habe ich mich hingesetzt, habe das zu Ende ausgewertet und jetzt habe ich hier eine schöne Liste, was die Community Awards angeht. Und ich freue mich auch, das alles vorzustellen, weil da kamen manche Antworten, die ich bei manchen Kategorien so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich finde es gut, was dann, wenn da über 100 Leute zusammenkommen und zu jeder Kategorie abstimmen, was da manchmal für Sachen bei rumkommen, finde ich schon auch cool, manche Sachen.
Du hast aber nicht, hast du genaue Zahlen, wie viel es dann insgesamt war?
Bei manchen Kategorien habe ich genaue Zahlen, bei manchen nicht.
Okay, weil tatsächlich, wenn du es jetzt nicht so hast, würde ich es, glaube ich, nach der Aufnahme mal nachgucken, wie viele Leute zum Beispiel bei Fahrer des Jahres insgesamt abgestimmt haben. Weil, wie gesagt,
das können wir ganz einfach zusammenrechnen, da habe ich ja die Zahlen für Fahrer des Jahres. Okay,
weil es kam mir crazy viel vor, das weiß ich noch.
Ja, das auf jeden Fall, es waren sehr, sehr viele.
Na gut, dann würde ich sagen, lass uns direkt in die Undercut Season Awards reinstarten. Also blicken wir von 2025 nochmal ein bisschen zurück in 2024. Erste Kategorie, Fahrer des Jahres. Perke, ich würde sagen, wir fangen mit unseren an und gehen dann in die Community Choice Awards, weil ich glaube, dann sieht man einfach im Nachhinein so ein bisschen, ob die Community mit dem zustimmt, was wir im Endeffekt haben. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann sehr gerne anfangen, weil es bei mir wahrscheinlich das kleinste Geheimnis ist oder gar kein Geheimnis, weil ich das ja schon mal vor ein, zwei Folgen oder so verraten habe, wer eigentlich mein Fahrer des Jahres ist. Ich habe da schon von dir Gegenwind bekommen da in der letzten Folge, das weiß ich noch. Aber das ist okay, das nehme ich gern hin. Der Fahrer meiner ersten Saisonhälfte war Charles Leclerc. Und mein Fahrer des Jahres ist weiterhin Charles Leclerc. Klar, Max Verstappen ist ein unfassbar großer Kandidat dafür, aber auch mal ein bisschen Abwechslung. Ich weiß, du wirst Verstappen sagen, das ist mir eigentlich klar, dass du Verstappen sagen wirst. Ich wollte auch mal frischen Wind reinbringen. Charles Leclerc, was der manchmal mit diesem Ferrari angestellt hat, fand ich sehr beeindruckend. In der ersten Saisonhälfte auf jeden Fall mein Fahrer dieser Hälfte gewesen. In der zweiten Saisonhälfte kann man dann natürlich diskutieren, ob nicht Verstappen sogar vielleicht klar besser war als Charles Leclerc. Aber all in all würde ich dann doch mit Charles Leclerc als Fahrer des Jahres gehen. Auch wenn ich verstehen kann, wenn man da jemand anderen sagt. Das ist mir ganz klar, das kann ich komplett verstehen.
Ich wusste es ja auch noch. Ich hatte es jetzt nicht vergessen über das neue Jahr hinweg, dass du Leclerc gesagt hattest. Bei mir ist es relativ straightforward. Es ist Max Verstappen. Was der Mann, ich glaube, diese Saison noch mal gezeigt hat, ist einfach Beweis genug, dass er ein verdienter vierfacher Weltmeister ist. Dass er es sich grundsätzlich einfach auch wirklich diese Saison hart erarbeiten und hart erkämpfen musste, das zu erreichen. Und ich glaube, auch wenn Red Bull vielleicht nicht das beste Auto jetzt in 2025 haben wird, er definitiv jemand ist, den man auf dem Schirm haben muss, weil du weißt einfach, er wird das Beste aus dem Auto rausholen, egal wie schlecht es ist. Der Mann ist einfach in seiner absoluten Prime. 2023 war ein fettes Statement mit diesem dominanten Auto. Aber es ist eine Sache, es mit einem dominanten Auto zu machen. Und es ist eine andere Sache, es mit einem Auto zu machen, was für einen Großteil der Saison nicht mehr das dominante Auto war. Ja, der Red Bull war am Anfang sicherlich mehr als dominant. Aber gerade dann, so wenn man sich die letzten zwei Drittel anschaut, war der Red Bull nicht mehr der absolute Topwagen. Und gerade da, finde ich, zeichnet sich ein wahrer Champion aus, indem man trotzdem weiterhin im Kampf bleibt und einfach competitive ist. Deshalb ist für mich Verstappen Fahrer des Jahres und deshalb bin ich auch so gespannt auf 2025, weil ich glaube, dass unabhängig vom Entwicklungsstand von Red Bull Verstappen einfach ein richtig harter und ernstzunehmender Gegner für alle sein wird.
Ja, also Entscheidung kann ich voll verstehen und genau aus den Gründen, die du gesagt hast, freue ich mich auch sehr auf die neue Saison, auf 2025. Und ich glaube, dass ein richtig, richtig krasses Jahr vor uns stehen könnte. Mit McLaren, mit Max Verstappen, mit vielleicht Ferrari, wer weiß. Ferrari kannst du nie rauszählen. Mercedes kannst du auch irgendwie nicht rauszählen, obwohl man da wahrscheinlich ein bisschen skeptischer ist. Deswegen, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das nächste Jahr. Verstappen ist es bei dir, Charles Leclerc ist es bei mir. Jetzt kommen wir zum Community-Fahrer des Jahres und das ist eine überwältigende Mehrheit, die wir hier hatten und das ist ganz klar Max Verstappen, der euer Fahrer des Jahres ist mit 46 Stimmen, hat Max Verstappen gewonnen. Dann haben wir einen geteilten Platz 2 zwischen Lando Norris und Nico Hülkenberg, die beide 17 Stimmen hatten. Das heißt, knapp 30 Stimmen weniger als Max Verstappen beide. Da sieht man mal diese Mehrheit, die Max Verstappen hatte. Max Verstappen bei euch auch ganz, ganz klar Fahrer des Jahres. Und dann auf Platz 4 kommt Charles Leclerc mit 16 Stimmen. Das sind die Top 4, sag ich mal. Und das sind auch irgendwo die Top 4, die man so erwarten konnte, denke ich mal.
Ja, also Hülkenberg war ja auch wirklich ein Thema für sich. Also ich glaube, Fahrer der ersten Saisonhälfte oder zweiten Saisonhälfte, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Aber als wir diese Diskussion hatten, hatte ich ja auch in Raum geworfen Nico Hülkenberg. Es war ja nicht mein Pick am Ende des Tages. Aber Nico Hülkenberg hat schon eine wirklich, wirklich gute Saison hingelegt. Auch wenn man sich gerade mal Haas an sich anschaut. Was Haas über diese Saison hinweg geleistet hat, wo Haas am Anfang stand und vor allem, was Haas auch von sich selbst erwartet hat am Anfang der Saison. Diese Erwartungen wurden einfach exponentiell übertroffen, Perke. Das war einfach unfassbar. Nico Hülkenberg hat abgeliefert, Kevin Magnussen hat abgeliefert. Und es war einfach, ich will jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber eine ziemlich große Überraschung des Jahres.
Das war es auf jeden Fall, da hast du recht. Dann möchte ich noch kurz komplettieren, wer noch so Stimmen bekommen hat, damit ihr wirklich alles mal hört, was ihr gesagt habt. Piastri hat auch 6 Stimmen bekommen und Carlos Sainz hat auch 4 Stimmen bekommen. Und diese 6 Fahrer sind alle Fahrer oder die einzigen Fahrer, die wirklich Mehrfachnennungen bekommen haben. Sonst haben noch Stimmen bekommen Hamilton, Tsunoda. Jetzt pass auf,
boah, Sergio Perez hat wild als Call.
Sergio Perez hat eine Stimme bekommen.
Perez ist ein cleaner Troll.
Davon gehe ich auch aus. Dann hat Kevin Magnussen eine Stimme bekommen. Esteban Ocon hat eine Stimme bekommen. Pierre Gasly hat eine Stimme bekommen. Und was mich gewundert hat, dass
Gasly war schon ein ziemlicher Fecker in den letzten Rennen, ne?
In den letzten Rennen halt. Da war halt die erste Saisonhälfte eher meh. Aber da war das Auto halt auch sehr, sehr schlecht.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Alpine war ja jetzt auch nicht der Golden Standard.
Richtig. Und bei wem ich vielleicht erwartet habe, dass er 1-2 Stimmen mehr bekommt, dass er auf jeden Fall mehrfach genannt wird, aber er hat am Ende nur eine Stimme bekommen, ist George Russell.
Oh, ich dachte, jetzt kommt Yuki Tsunoda.
Na, der hat ja eine Stimme schon bekommen, hatte ich ja schon
vorgelesen. Ja, aber ich dachte so mehrfach Stimmen, weißt du.
Nee, bei George Russell habe ich auf jeden Fall erwartet, dass er wenigstens 2-3 Stimmen bekommen wird. Hat am Ende des Tages auch nur eine Stimme bekommen. Aber, ey, immerhin sieht ihn einer als Fahrer des Jahres. Ist doch auch schön.
Ja, also, Hamilton hat mehr Stimmen als Russell bekommen.
Nein, beide 1. Ab Hamilton, okay, beide 1. Die ich vorgelesen habe, sind alle die nur eine Stimme bekommen haben.
Okay, weil das Ding ist, Hamilton war für mich jetzt die Saison über, er hatte seine Momente, aber für mich war das alles in allem eine Saison, wo Hamilton es eher schwer hatte.
Das auf jeden Fall. Er hat es auch schwerer gehabt als Russell. Klar, am Ende zeigt es die WM nicht so, aber ich denke da zurück zum Beispiel an Spa, wo dann George Russell disqualifiziert wurde, wo ihm dann quasi 25 Punkte weggenommen wurden, ohne dass er selbst irgendwas dafür konnte. Muss man ja auch dazu sagen, George Russell konnte ja für die Disqualifikation gar nichts. Obwohl er da ein unfassbares Rennen gefahren ist, muss man ja auch sagen. Und das spielt dann natürlich auch rein. Ich finde auch, Russell hatte all in all die bessere Saison von beiden Mercedes, auch wenn es die WM am Ende nicht so zeigt. Aber ich kann es niemandem übel nehmen, wenn man einfach Hamilton sagt, Fahrer der Saison, weil am Ende ist es immer noch Hamilton. So, der hatte seine Momente, Hamilton wird immer seine Fans haben. Irgendjemand wird immer sagen, Hamilton war's.
Ja, ich bin ja viel mehr gespannt, was der Mann jetzt mit Ferrari tatsächlich in 2025 abreißen wird. Und vor allem, wie Hamilton im Vergleich zu Leclerc dastehen wird. Weil Leclerc hat definitiv den Vorteil. Er hat definitiv die Erfahrung mit Ferrari. Hamilton kommt komplett neu rein in das ganze Konstrukt. Und eigentlich, man erwartet ja jetzt von Leclerc, dass Leclerc hier die Führung übernimmt. Vor allem, er ja auch noch um einiges jünger ist als Hamilton. Und dass man eigentlich Leclerc vorne wegfahren sehen müsste und Hamilton sich als zweiter Fahrer so einsortieren müsste. Aber auf der anderen Seite ist es Lewis Hamilton. Aber wiederum, Lewis Hamilton hatte halt auch nicht die besten Jahre jetzt zuletzt, ne? Also, ich bin so ein bisschen unschlüssig, was ich erwarten soll.
Ich bin auch sehr gespannt, was das teaminterne Duell da bei Ferrari angeht. Ich denke, darüber werden wir in unserer Saisonvorschau, wenn wir denn es hinkriegen, eine zu machen, weil du hast schon gesagt, du bist wieder weg dann für 3 Wochen oder so. Aber ich denke, irgendwie werden wir eine Saisonvorschau machen können. Da werden wir bestimmt drüber reden, was das stärkste Fahrerduo ist. Und da ist das Fahrerduo natürlich ganz oben. Man hört ja jetzt auch bis zu den offiziellen Testfahrten, bekommt Hamilton 100% von allem und Leclerc schaut erstmal in die Röhre, dass der das neue Auto nicht so kennenlernen kann, wirklich bis zu den offiziellen Testfahrten, sondern wirklich Hamilton jede Sekunde Zeit bekommt, die man bekommen kann, und Leclerc halt gar nichts, um halt Hamilton ans Team zu gewöhnen. Bin ich auch gespannt, wie sich das am Ende zeigt auf der Strecke, ob dann vielleicht Hamilton sich mehr gewöhnen kann an das neue Auto, weil der Ferrari soll ja wohl komplett rundum erneuert werden und fast gar nichts mehr vom jetzigen Ferrari drin haben in sich. Deswegen bin ich da auch mal sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich erwarte ein sehr heißes teaminternes Duell auf jeden Fall und ich erwarte eins der besten, wenn nicht das beste Fahrerduo, das wir in der Formel 1 haben.
Ja, es ist so eine Sache, ich bin sehr unschlüssig bei dem Thema. Es kann unfassbar geil werden, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es sehr one-sided wird, das ganze Thema. Weil
das glaube ich nicht.
Ich würde es nicht ausschließen, Perke. Ich würde es nicht ausschließen. Es ist
immer noch Hamilton. Du kannst Hamilton nie abschreiben.
Nee, ich sag auch nicht, dass es nur in die Richtung von Hamilton, dass nur Hamilton abstürzen könnte.
Ich glaube auch nicht, dass ein Leclerc abstürzt. Ich glaube, das wird ein richtig enges
Ding. Was heißt abstürzen? Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Also, ich kann mir schon vorstellen, es ist für mich nicht das realistischste Szenario. Das ist einfach, dass beide unfassbar gut auf einem Level performen, vielleicht sehr nah beieinander. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass zum einen Leclerc einfach diesen Vorteilsfaktor bei Ferrari hat und Leclerc wird auch gegen Hamilton der Golden Boy von Ferrari sein, daran wird sich nichts ändern, dass Hamilton nicht ganz auf das Level kommt und ein bisschen hinterherhinkt. Auf der anderen Seite aber will ich natürlich Hamilton auch nicht seine Größe wegnehmen und ich nehme jetzt einfach mal an für das andere Szenario, Hamilton entwickelt sich sehr gut, dass Leclerc damit nicht klarkommt und nicht ganz hinterherkommt. Ich rede jetzt nicht davon, dass es ein Hamilton-Bottas-Szenario oder ein Leclerc Leclerc-Vettel-Szenario zu manchen Zeiten wird. Aber so ein bisschen kann ich mir schon vorstellen, dass es im schlimmsten Fall auch so ein bisschen wegdriftet.
Ja, ich bin gespannt. Die Antwort werden wir erst am 16.03. bekommen, wenn wir endlich das erste Rennen wirklich haben. Vorher können wir da nur drüber spekulieren. Und das werden wir bestimmt auch noch oft genug machen in den nächsten Wochen. Davon gehe ich aus, dass das Ferrari-interne Duell ein großes Thema in den nächsten Wochen sein wird, weil es einfach ein Fahrerduo ist, worüber man viel reden muss, glaube ich. Leclerc Hamilton, ich meine, was haben wir Größeres? Eigentlich haben wir nichts Größeres. Man könnte noch reinwerfen als bestes Fahrerduo Norris Piastri. Wäre ich auch okay, wenn man die beiden reinwirft. Aber sonst sehe ich niemanden da oben angreifen. Deswegen, die beiden Fahrerduos sind auf jeden Fall die besten Fahrerduos, meiner Meinung nach. Und deswegen muss man natürlich viel über Leclerc Hamilton reden. Das wird zwangsläufig passieren, dass man darüber redet.
Das ist richtig. So, Perke, Fahrer des Jahres, würde ich sagen, haken wir jetzt einfach mal ab.
Jawohl.
Kommen wir zum nächsten Punkt, Team des Jahres. Hier bin ich gespannt, was du mir jetzt gleich erzählen magst. Also, weil vielleicht klingt es mehr straightforward, als es ist.
Nee, vielleicht ist es so bei manchen, bei mir ist es so straightforward, wie man sich es vielleicht denken mag. Ich bin da vielleicht auch einfach die einfache Route gegangen. Ja, ich bin mit dem Team gegangen, das seit dem 5., 6. Saisonrennen über die meiste Zeit der Saison einfach das schnellste Auto hatte, das sich unfassbar gut entwickelt hat in der Saison. Klar, man kann drüber reden, wie man den Fahrer-WM-Kampf gemanagt hat, wie man die ganzen Fahrersituationen, Fahrerduelle immer wieder gemanagt hat, dass man da nicht die souveränste Figur immer gemacht hat. Darüber muss man wahrscheinlich auch reden in dem Thema und vielleicht ist das im Thema Team des Jahres bei manchen auch der ausschlaggebende Punkt, dass es dieses Team nicht werden kann, weil das Personalmanagement dann halt manchmal gerade in der Öffentlichkeit so meh war, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich sag, wenn du es schaffst, das über die meiste Strecke der Saison unerwartet das schnellste Auto zu stellen, Konstrukteursweltmeister wirst, lange auf dem Papier jedenfalls im Fahrer-WM-Kampf drin bist und da Zweiter wirst am Ende, dann bist du das Team des Jahres, vor allem, wenn man es vor der Saison nicht so in der Form von dir erwartet hätte. Und deswegen ist es McLaren für mich.
Valid. Ich gehe aber tatsächlich in die andere Richtung. Ich gehe tatsächlich in Richtung Ferrari. Weil es ist für mich eine sehr knappe Nummer gewesen. Also ich kann jeden verstehen, der McLaren sagt. Und ich finde, McLaren hat es an sich auch verdient. Aber für mich ist es, vielleicht ist es das Tifosi-Herz, was hier so den kleinen Ausschlag dann am Ende gegeben hat. Aber für mich ist es bei McLaren ein Fehler zu viel gewesen. Ja, sie sind Weltmeister geworden. Und ja, dieser Erfolg ist riesig. Und ich will den auch gar nicht abstreiten oder wegnehmen oder irgendwas, aber für mich war es einfach über die ganze Saison hinweg gesehen ein Fehler zu viel. Ferrari hat es auch nicht perfekt gemacht, keine Frage, aber dass McLaren es teilweise nochmal so knapp hat werden lassen, war sicherlich auf einige Fehler auch zurückzuschreiben und ein bisschen unnötig an einigen Stellen. So, was mir so ein bisschen prägend im Kopf hängen bleibt, sage ich mal, ist auch einfach die Art, wie man teilweise mit Ergebnissen auf der Strecke umgegangen ist. Das wurde nicht immer ordentlich gemanagt. Das wurde teilweise sehr interessant gemacht. Allein wenn ich jetzt zum Beispiel an Ungarn zurückdenke oder so. Was in Ungarn da auf der Strecke abgelaufen ist. Ich weiß noch, Perke, wir haben dieses Rennen zusammengeschaut gehabt. Das war komplett verrückt.
Du bist komplett ausgerastet.
Ja, ich war auch tilt. Ich war wirklich tilt. Aber ich weiß nicht. Irgendwie fühlt sich's für mich nicht richtig an, McLaren zu sagen, wenn ich einfach insgesamt über die Saison hinweg das Gefühl hatte, dass McLaren ein paar Blunder gemacht hat, die nicht sein müssten, auch wenn es am Ende gereicht hat. Deshalb ist es Ferrari. Vielleicht ist es auch einfach nur mein DeLulo-Ferrari-Herz, was mir sagt, ich soll Ferrari sagen.
Nein, ich kann es vollkommen verstehen. Ich habe es ja auch angesprochen, das Personalmanagement und das Management der Fahrer, wie man den WM-Kampf gemanagt hat. Ich kann es vollkommen verstehen, warum man da sagt, nee, das war mir für so ein Team, was so ein Auto baut, nicht souverän genug und deswegen kann es nicht Team des Jahres sein. Das finde ich komplett valide, das kann ich komplett verstehen, diese Denkweise. Und deswegen habe ich da auch immer mal wieder gehadert, ob ich McLaren oder Ferrari nehme. Auch das waren die beiden Teams, die für mich in der Auswahl standen. Es waren auch die zwei Teams, die ganz oben bei der Community waren, McLaren und Ferrari. Das kann ich auch sagen. Hier war das Ergebnis aber auch wieder eindeutig. Sogar noch ein bisschen eindeutiger als der Fahrer des Jahres. Und zwar wurde das Team des Jahres mit 49 Stimmen McLaren. Ja. Und mit 18 Stimmen dann, das heißt 31 Stimmen weniger, hatte Ferrari.
Das heißt, ist schon deutlich. Das ist schon sehr deutlich.
Deutlich als Fahrer des Jahres, habe ich so nicht erwartet. Aber das sind eure beiden Teams des Jahres auf Platz 3 mit 11 Stimmen. Das heißt, gar nicht so weit hinter Ferrari ist dann Haas. Kann ich auch voll verstehen, warum man Haas sagt, weil hat man ganz und gar nicht erwartet, dass Haas ein gutes Mittelfeldteam sein würde. Damit konnte man vor der Saison gar nicht rechnen. Mercedes hatte 2 Stimmen. Kann ich auch irgendwo verstehen, weil man hat das Ruder vom Anfang der Saison gut rumgerissen in der Saison. Man hat zwischendurch Rennen gewonnen. Das war schon nicht schlecht, was Mercedes da über die Saison gesehen gemacht hat. Oder man hatte jedenfalls die Phasen, in denen man sehr, sehr stark war. Was mich überrascht hat, Red Bull hat 2 Stimmen bekommen. Klar, man hat den Fahrerweltmeister gestellt, aber am Ende hatte das wenig mit dem Team zu tun, sondern mehr mit dem Fahrer, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich diese 2 Stimmen schon überraschend. Und eine Stimme ging dann noch an Alpine, die auch ja auch das Ruder in der zweiten Saisonhälfte sehr gut rumgerissen haben.
Hätte zu einer anderen Kategorie besser gepasst, finde ich.
Auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages war dann auch die erste Saisonhälfte zu schlecht für mich, um da Alpine wirklich als Team des Jahres mit in Betracht zu ziehen.
Interesting. Okay, gut, dann war die Community wohl um einiges genauer, als ich es jetzt mit meinem Call war. Aber es sei mir verziehen.
Ist okay,
mein Gott. Es sei mir verziehen. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar Rennen des Jahres. Jetzt bin ich auch gespannt.
Machst du mal den Anfang diesmal?
Kann ich machen. Rennen des Jahres. Ich war hin und her gerissen. Ich fand Brasilien auf der einen Seite sehr, sehr geil. Weil es halt auch eben einfach so unerwartet war. Es kam aus dem Nichts. Aber ich bin noch mal so ein bisschen im Kopf durchgegangen. Ich glaube, für mich wirklich das prägendste Rennen diese Saison war tatsächlich Kanada.
Ja.
Kanada war für mich einfach ein Rennen, allein auch wegen gewissen Overtakes, zu denen wir bestimmt noch kommen, was einfach wirklich, wirklich spektakulär war. Es war regnerisch, es war spannend, es war Drama. Es hat eigentlich so alle Checkboxes erfüllt und abgehakt, weißt du, von einem Rennen, was mir wirklich dauerhaft im Kopf bleibt. Und Kanada ist für mich einfach mein Rennen des Jahres gewesen und es hat einfach wirklich überzeugt für mich.
Kann ich sehr gut verstehen. Und ja, bei den Überholmanövern werden wir da auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, auf dieses Rennen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Kanada, gute Option, war ein richtig, richtig gutes Rennen. Viel passiert auf der Strecke. Bei Rennen des Jahres habe ich mal wieder ein anderes Rennen als du. Das ist die dritte Kategorie. Wir hatten noch nie den gleichen Gewinner. Finde ich auch cool. Aber das kennt man ja bei uns, Uneinigkeit ist ja normal.
Aus Liveries kennt man das ja zur Genüge.
Richtig. Man könnte sagen, ich bin hier wieder die langweilige Route gegangen. Das könnte man definitiv sagen. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht Recency Bias, weil es eins der frischsten Rennen noch im Kopf war, klar. Bei mir ist es am Ende des Tages Brasilien geworden, weil auch Chaos, viel auf der Strecke passiert. Dann hast du noch so eine unfassbare Aufholjagd von Max Verstappen, der von 17 auf 1 fährt. Also da, das Rennen hatte für mich auch alles, was ein gutes Rennen ausmacht. Dann hattest du noch einen Moment in der Einführungsrunde, auf den wir später auch noch mal zu sprechen kommen. Das kann ich auch schon mal versprechen. Das Rennen hatte schon vor der ersten Runde den ersten Moment. Das Rennen hatte für mich alles, was ein gutes Rennen braucht. Und deswegen ist es für mich Brasilien geworden.
Ja, ist completely valid. Ich glaube, Brasilien wird auch tatsächlich sehr viele Votes beim Community Award bekommen haben. Ich weiß es ja nicht, du hast ja die ganze Auswertung davon. Aber eine Sache, die ich auch vermute, irgendein Hardcore-Lando-Norris-Fan wird Miami genommen haben.
Nicht nur einer, das kann ich jetzt schon sagen. Nicht nur eine Stimme haben wir.
Miami war kein gutes Rennen. Nochmal, Miami war einfach wegen diesem Safety Car. Es war kein Rennen für mich, was crazy überzeugt hat. Aber gut.
Das ist richtig. Du hast es angesprochen, Community Vote. Glaubst du, Brasilien hat viele Stimmen bekommen? Das ist richtig. Klarer Sieger Brasilien in dieser Abstimmung mit 30 Stimmen. Man sieht hier auch, Fahrer des Jahres, Team des Jahres, die zwei wichtigsten Kategorien wahrscheinlich abgehakt. Jetzt gehen auch die Votes runter. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Jetzt werden wir auch nicht mehr so unfassbar klare Sieger haben in den meisten Fällen. Jetzt wird es auch enger in den meisten Kategorien. Rennen des Jahres Brasilien. Wir haben einen geteilten Platz 2 mit Silverstone. Kann ich auch verstehen. Lewis Hamilton gewinnt sein Heimrennen. Ist okay. Und Monza haben wir auch noch auf dem Platz 2 mit 6 Stimmen. Und dann kommt Kanada, wie du es genommen hast, mit 4 Stimmen. Danach kommen geteilt mit 3 Stimmen Miami, Spa und Baku. Dann kommen geteilt mit 2 Stimmen Las Vegas und Monaco. Und dann kommen mit jeweils einer Stimme Österreich, Ungarn und Abu Dhabi. Das sind die Strecken oder die Rennen, die alle Stimmen bekommen haben in dieser Abstimmung.
Okay.
Abu Dhabi überrascht mich, weil das fand ich jetzt auch nicht wirklich ein gutes Rennen.
Nee, Abu Dhabi hat mich sehr enttäuscht das Wochenende so ein bisschen. Also, das war irgendwie viel, was hätte sein können, wenn.
Ja.
Und am Ende war es irgendwie so der simpelste Weg, sage ich mal, weißt du?
Das auf jeden Fall. Monaco finde ich immer interessant, wenn sowas genannt wird. So Monaco, klar, wir hatten ein Überraschungspodium. Aber mal ist halt Monaco. Passiert nicht. Ihr kennt unsere Meinung über Monaco. Wir sind nicht die größten Fans der Rennaction in Monaco. Aber wenn es andere mögen, gern. Das ist okay für mich.
Wie viel hatte nochmal Miami?
Miami hatte 3 Stimmen. 3 Leute haben gesagt, gut. Miami war das beste Rennen der Saison.
Gut, ich habe meine Meinung zu Miami kundgetan.
Du hast deine Meinung zu Miami kundgetan.
Was ist deine Meinung zu Miami?
Ja, ich fand Miami jetzt auch nicht krass. Es war halt dieses Ding, Max Verstappen gewinnt schon wieder nicht. Es ist das dritte Team, das jetzt in dieser Saison schon Rennen gewinnt. Es ist Lando Norris, der auf einmal Rennen gewinnt. Ist cool, aber wenn ich sage, das Rennen war cool, weil Max Verstappens oder Red Bulls Dominanz gebrochen wurde, hätte man da nicht Australien sagen können, weil da hatte Ferrari auf einmal einen Doppelsieg. Kann man auch sagen, ey, da ist Max Verstappen aber ausgeschieden. In Miami ist er zu Ende gefahren wirklich und hat gekämpft irgendwie um den Sieg. Da wurde Max Verstappen wirklich auf der Strecke besiegt.
Ja, aber hat er ja auch nicht, also weil Verstappen war ja nicht mal nah an Norris am Ende.
Ja, aber da wurde er wenigstens clean auf der Strecke besiegt. Australien hat er nicht gewonnen, weil er ausgeschieden ist. Man kann natürlich in Frage stellen, ob Australien überhaupt gewonnen hätte oder ob die Ferrari zu schnell gewesen wären, auch so. Aber am Ende war es die Max Verstappen-Dominanz irgendwie, die gebrochen wurde in Miami, obwohl Max Verstappen das Rennen beendet hat. Und deswegen kann ich schon irgendwo verstehen, warum bei manchen Miami so einen Touch hat. Miami, vielleicht der Ära-Wechsel. Vielleicht hat Miami den Ära-Wechsel eingeläutet, sage ich mal. Deswegen kann ich schon irgendwo verstehen, warum man Miami sagt. Weil da doch mehr dran hängt als nur das Rennen allein.
Nun gut, dann soll es so sein. Gehen wir zum nächsten Punkt. Überraschung des Jahres. Ja, hier gibt es, glaube ich, auch ein paar unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, dass ich tatsächlich auch in den Community Choice Awards wahrscheinlich Überraschung des Jahres McLaren hören werde.
Nein.
Weil McLaren halt Konstrukteursweltmeister geworden ist, aus dem Nichts und auf einmal richtig im WM-Kampf dran waren. Ist completely valid. Für mich ist ein Team aber eine Überraschung des Jahres, was sein Headquarter in den USA tatsächlich hat und was selbst gesagt hat, dass sie am Anfang der Saison mit Abstand Letzter sein werden, rein gar nichts erwarten und froh sind, wenn sie überhaupt einen Punkt irgendwann mal kriegen. Nämlich Haas, die haben eine Saison hingelegt. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Das war unfassbar. Beide Fahrer sehr gut unterwegs. Das Team baut ein Auto, was endlich mal die Probleme von Haas fixt. Und es war einfach schön, das mit anzuschauen. Wirklich.
Ja, und du magst es kaum glauben, aber in der vierten Kategorie des Tages herrscht zum ersten Mal Einigkeit.
Boah.
Ich bin voll bei dir. Haas ist für mich die Überraschung des Jahres. Wir beide haben am Anfang der Saison gesagt, ey, die werden 0 Punkte holen, über das ganze Jahr gesehen. Damit lagen wir sehr falsch. Und deswegen ist es auch für mich logischerweise die Überraschung des Jahres. Du hast eigentlich alle Begründungen schon vorweggenommen. Ich muss da gar nicht mehr viel drüber reden. Auch für die Community ist es die Überraschung des Jahres. Haas, da sind wir alle uns einig, finde ich gut. Auf P2 ist Franco Colapinto. Kann ich sehr auch gut verstehen. Sehr, ich meine, dass ein auch Fahrer so gut fährt, der am Anfang der Saison gar nicht in der Formel 1 war.
Vor allem, wir haben ihn sehr hart kritisiert gehabt.
Auf jeden Fall. Dann hatten wir nach Colapinto mit Stimmengleichheit hatten wir Alpine als Überraschung des Jahres. Durch die erste Saisonhälfte kann man die zweite Saisonhälfte ja irgendwie schon dazu zählen, ist okay. Und Nico Hülkenberg hatten wir auch als Überraschung des Jahres. Geht ja Hand in Hand mit dem Haas-Call dann. Es ist dann logisch, dass man auch Hülkenberg sagen kann. Dann kommt erst McLaren, die du ja erwähnt hattest. Die kommen mit 4 Stimmen dann. Dann hatten wir stimmengleich Hamilton. Und mit Hamilton eingeschlossen der Wechsel zu Ferrari. Das als Überraschung genommen. Und Gasly, auch hier Hand in Hand gehen mit Alpine, die zweite Saisonhälfte, kann ich verstehen. Dann kommt Sainz, auch damit eingeschlossen, dass er überhaupt zu Williams geht. So Sainz-Leistung, Sainz-Wechsel zu Williams, gehört da irgendwie beides dazu. Und Olli Berman. Und mit einer Stimme ist Adrian Newey, der Wechsel zu Aston Martin, Charles Leclerc, Oscar Piastri und Lando Norris.
Naja, interesting. Gab, glaube ich, genügend Überraschungen dieses Jahr. Also wenn es 2024 in einer Sache nicht gemangelt hat, dann waren es, glaube ich, Überraschungen, WTF-Momente, da kommen wir, glaube ich, auch noch zu dann, und sonstigen krassen Szenarien, ne? Also gab es einiges in diesem Jahr. War ein gutes Jahr.
Das war an sich ein gutes Jahr. Wir hatten lang offenen WM-Kampf, zumindest auf dem Papier, wo man denken konnte, oh, kommt vielleicht Norris doch irgendwann mal wieder ran. Aber dann war Max Verstappen doch gut. Dann hatten wir einen Kampf um P1 in der Konstrukteurs-WM. Wir hatten generell viele Teams, die eng beieinander lagen, gerade im Mittelfeld. Das war schon eine sehr geile Saison, muss man schon sagen, für einen Formel-1-Fan. Der jetzt vielleicht auch nicht Fan von einem bestimmten Fahrer ist, war es am Ende eine sehr, sehr coole Saison. Viele verschiedene Rennsieger gesehen. Das war schon sehr, sehr cool dieses Jahr.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Kommen wir zum Thema, was wir, glaube ich, sehr schnell abhaken können. Flop des Jahres. Brauche ich gar nicht lange drum rumreden. Da gibt es für mich einen einzigen Kandidaten. Und dieser Kandidat ist für mich ganz klar Sergio Perez.
Ja, muss man nicht viel drüber reden. Ich glaube, da haben wir in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht sogar im letzten Jahr, genug drüber geredet. Für mich auch Sergio Perez, der Flop des Jahres. Von der Community, von euch, kamen eigentlich auch nur 2 Sachen so wirklich, die nennenswert waren. Gewonnen hat Sergio Perez, ganz klar, Flop des Jahres. Und dann hat man dahinter Sauber. Und mehr war nichts richtig Nennenswertes in den, oder nichts Prägendes in den Antworten dabei. Also es waren Perez und Sauber als Enttäuschungen auch der Community.
An der Stelle möchte ich übrigens noch mal an eine Prediction von Perke von Anfang 2024 erinnern.
Och nee, muss das jetzt rausgeholt werden?
Sergio Perez wird ein entspannter Zweiter werden im WM-Kampf und wird deutlich länger im WM-Kampf mit Verstappen sein, als es im Jahr davor der Fall war. Naja, ja,
wer hätte denn damit rechnen können, vielleicht, dass es so schlecht wird? Also mit einem so schlechten Perez und einem so schlechten Auto hätte ja niemand rechnen können. Ich fand meine Prediction komplett solide. Ich fand die okay. Zu dem Zeitpunkt, als ich sie getroffen habe, dachte ich mir, ja, ich koche da was. Das hört sich schon gut an, was ich da rede.
Maybe next time will be better.
Ja, ich hoffe. Also Perez kann ich ja in meinen Predictions jetzt rauslassen. Das ist ganz schön.
Ja, aber mal gucken, wie da die Zukunft um Perez steht. Der hat ja jetzt auch letztens sein erstes, oder seine Stille hat er zum ersten Mal gebrochen, seitdem das ja rauskam, dass Perez und Red Bull die Wege in Zukunft sich trennen werden. Da hat er jetzt zum ersten Mal was drüber gesagt gehabt. Kommt alles zur Zeit, wenn wir es besprechen müssen. Aber ich weiß nicht, ob wir den Typen so bald wieder in der Formel 1 sehen.
Davon gehe ich nicht von aus. Wenn, dann bei Andretti.
Aber sonst ja, wenn, nicht. Dann vielleicht da. Genau. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Rookie des Jahres. Ja, für mich eigentlich ein Punkt. Und der heißt nicht Olli Bearman, sorry, auch wenn er es echt gut gemacht hat, aber für mich ist es halt ganz klar Franco Colapinto, ne?
Ja, vor allem, weil er von den Rookies am längsten auch gefahren ist.
Ja, und das allein Ding ist, was halt auch noch. Ja,
wie lange ist Lawson gefahren? Nicht so lange wie Colapinto, ne?
Meine Zeit nicht so lange wie Colapinto, aber das Ding ist.
Komplett weg.
Das Ding ist halt auch, Colapinto hat sich den Titel bei uns, glaube ich, noch mehr verdient, weil wir ihn halt extremst geflamed haben vor seinem ersten Rennen.
Das auf jeden Fall.
Wir haben auch James Vowles sehr geflamed, dass das eine komplett dumme Entscheidung gewesen sein soll.
Ja,
ja. Shit happens, ne?
Ja,
wir sind ja keine Experten hier jetzt.
So sieht's aus. Ja, bei mir ist es auch Colapinto, logisch bei der Community auch. Colapinto mit Riesenabstand Erster geworden. Auf P2 bei der Community, ich will es gar nicht aussprechen. Fernando Alonso. Ja, Fernando Alonso hat 14 Stimmen bekommen.
Ja, da dachte sich jeder von dem, der das gesagt hat, boah, ich bin jetzt der Einzige, ich mache jetzt einen lustigen, komplett original Joke einfach mal.
Ja, und jetzt ist dazu gekommen, dass ihn das auf P2 schießt in der Rookie of the Year-Wertung. Na gut, also ist ja auch irgendwie ein Running Gag, Alonso, Rookie des Jahres, ja, ist okay. Alonso auf P2, klammer ich jetzt einfach mal ein bisschen aus. Dann haben wir Olli Bearman dahinter, eine Stimme weniger als Fernando Alonso hat Olli Bearman bekommen.
Und ist das Liam krank, Lawson. Alter, Fernando Alonso vor Olli Bearman, Alter.
Na, und Liam Lawson haben wir dann noch mit 2 Stimmen, mit 11 Stimmen weniger als Bearman, wo man auch bei Lawson fragen kann, genauso wie bei Alonso, ist Lawson überhaupt ein Rookie, weil er ist ja letztes Jahr schon mal gefahren.
Apropos Perke,
ja.
Seitdem rausgekommen ist, dass Liam Lawson Sergio Perez bei Red Bull ersetzt, haben wir gar keine Episode mehr aufgenommen. Wie geht es dir eigentlich psychisch?
Mir geht's schlecht. Mir geht's sehr schlecht. Mir ging's bei der Nachricht. Ich glaube, ich hab dich bestimmt zugespammt mit was für was,
ja, hast ja, du.
Mit
hast
was du. Weiß ich immer für was für Sachen. Ich find's schrecklich. Ich find's komplett schrecklich, dass Lawson jetzt in diesem Red Bull sitzt und Tsunoda nicht. Tsunoda soll. Also das wurde ja jetzt offensiv auch schon von Horner gesagt und von Marco, ey, vielleicht ist besser, wenn Tsunoda sich woanders umguckt. Das soll Tsunoda auch bitte machen. Ob er dann zu Andretti geht, ich hatte ihn ja schon mal, als offiziell wurde Andretti, kommt sehr wahrscheinlich in die Formel 1, ist ja immer noch nicht zu 100% alles bestätigt, aber sehr wahrscheinlich, bla bla bla. Die rechtlichen Dinge müssen da halt noch zu Ende geklärt werden, das ist das letzte Ding. Habe ich ja schon gesagt, ey, Yuki Tsunoda wäre eine valide Option für Andretti, wenn er nicht zu Red Bull kommt. Vielleicht hört sich Tsunoda da gern was an, vielleicht hört sich Tsunoda gern was bei einem anderen Team an, vielleicht, jetzt spinne ich mal rum. Ich habe ja immer gesagt, Tsunoda ist für mich ein perfekt Fit für Aston Martin. Wenn Andretti sagt, ja, wir wollen Colton Herta, das sagen sie ganz offensiv. Andrettis erste Wahl ist Colton Herta, haben sie schon oft gesagt. Und daneben wollen wir einen erfahrenen Fahrer. Wenn die sagen, sehr viel Erfahrung vom zweitbesten Rookie des Jahres, nehme ich Fernando Alonso.
Valide.
Andretti hat bestimmt auch Geld, was die ausgeben können. Wer weiß, ob dann da nicht bei Aston Martin Platz frei wird, aber Tsunoda muss weg von dieser Red Bull-Familie, um seine Formel-1-Karriere noch mal irgendwie auf Vordermann zu bringen. Und außerhalb der Red Bull-Familie, dass da klappen kann, haben schon viele gezeigt, hat ein Sainz gezeigt, zeigt ein Gasly gerade, hat ein Albon gezeigt, dass man immer noch hoch geratet sein kann in der Formel 1, wenn man weg ist von der Red Bull-Familie. Tsunoda muss den gleichen Schritt gehen.
Imagine diesen Story-Arc-Perke. Tsunoda wechselt zu Aston Martin. Aston Martin baut mit Adrian Newey und dem ganzen Team ein Auto, was Tsunoda zum Weltmeister macht. Und dann so Tsunoda, nachdem er den Titel gewonnen hat, ich danke Christian Horner und Dr. Helmut Marko für in mich nicht gesetztes Vertrauen.
Gänsehaut. Das möchte ich so sehen. Das würde ich so nehmen, ja.
Oh, Digga, das wäre so ein geil. Ich stelle es mir richtig vor, so im Interview, so, danke für in mich nicht gesetztes Vertrauen.
Ja, das würde ich so nehmen. Sehr gern. Oh, sehr, herrlich. Sehr gern würde ich das so nehmen.
Ja, aber ich bin mal gespannt. Mal gucken, wie lang die Zukunft von Lawson ist. Weil aus Erfahrung, die letzten Kandidaten, mit denen das passiert ist, die haben sich nicht sehr lange über Wasser gehalten.
Das ist richtig.
Mal schauen. Gut, kommen wir weiter. Duell des Jahres.
Da war für mich die Auswahl zwischen drei Sachen. Das sind die drei Sachen, die von der Community auch genannt wurden. Und ich habe mir überlegt, was war erstmal das spannendste Duell, was wir hatten. Erstmal muss man sich überlegen, worauf will man gehen. Will man auf ein rennspezifisches Duell gehen? So ein Duell, was ein Rennen lang auf der Strecke voll krass war oder was ein Rennwochenende sich durchgezogen hat? Sowas wie, keine Ahnung, Kota, Lawson und Alonso, sowas mäßig. Ob man so die Schiene nimmt oder ob man ein langfristiges Duell nimmt, wie halt ein Verstappen gegen Norris um die WM, wie ein Ferrari gegen McLaren um die Konstrukteurs-WM. Und ich habe mir gedacht, für Duell des Jahres nehme ich dann auch ein Duell, was sich irgendwie das Jahr durchgezogen hat und nicht nur ein Rennwochenende groß war. Und am Ende bin ich weder beim WM-Kampf gelandet, noch beim Konstrukteurs-WM-Kampf.
Jetzt bin ich gespannt.
Am Ende bin ich dabei gelandet, dass für mich das spannendste Duell, was nicht nur ein Duell war, weil Duell sind ja zwei Parteien, sondern was mehr Leute sogar noch einschließt oder mehr Teams. Für mich war das Duell des Jahres, sage ich jetzt einfach mal, der Kampf um P6 in der Konstrukteurs-WM.
Mhm.
Klar, da waren mehr als zwei Parteien beteiligt. Nicht nur zwei Parteien, was ja ein Duell eigentlich ist. Es waren ein paar mehr Teams, die da im Kampf waren. Alpine war im Kampf. Haas war beteiligt. V-Cup war beteiligt. Wen vergesse ich jetzt noch? Aston Martin war Fünfter. Vergesse ich irgendjemanden? Williams beteiligt? Irgendjemand war noch beteiligt. Jedenfalls waren das einige Teams, die da um P6 gekämpft haben bis zum Ende der Saison. Und das ist dann für mich am Ende mein Duell in Anführungszeichen der Saison.
Ja, das klingt doch nach was. Duell des Jahres. Also, ganz ehrlich, was mir auch so ein bisschen dann irgendwie im Kopf geblieben ist, war natürlich klar, der WM-Kampf war schon vor allem dann jetzt auch zum Ende hin ein sehr interessantes Duell. Aber so rückblickend jetzt betrachtet, finde ich den Gedanken Norris und Leclerc gar nicht mal so abwegig, ne?
Ja.
Weil,
wenn man das über das Jahr gesehen natürlich nie als Duell im Kopf hatte, weil es
aber wenn du es jetzt mal rückblickend als Duell betrachtest, wird es auf einmal richtig interessant, wenn man sich's mal anschaut, weil dann wirklich die Rennergebnisse, die Lücken und alles auf einmal viel prägnanter wirken, als es vielleicht im Moment der Saison gewirkt hat. Und ich fand Leclerc gegen Norris, vor allem auch gerade, dass es am Ende dann nochmal spannend wurde, eigentlich sehr anschaulich. Klar, es war jetzt nicht so, dass es jetzt auf einen halben Punkt ankam oder irgendwas, weißt du? Aber es ist auf jeden Fall so eine Honorable Mention, finde ich, für Duell des Jahres. Ich würde es jetzt nicht als meinen Nummer 1-Pick nehmen, aber es ist für mich so eine sehr Honorable Mention, die man damit reinkloppen könnte. So richtig Duell des Jahres fand ich, war schwer. Mir würde da auch noch zum Beispiel dann tatsächlich so Albon versus Colapinto in den Hinterkopf kommen, wo Albon einfach gottlos verloren hat.
Ja, oder so ein Lawson gegen Perez.
Ja, das ist halt auch so eine Sache. Es war halt richtig toxic on track, ne? So, oder Lawson gegen Tsunoda für den Teil, wo es dann tatsächlich war. Das, ich finde auch bis heute.
Meinst du das? Meinst du das, wo Tsunoda gewonnen hat, das Duell?
Ich finde auch bis heute, dieses Duell wirkt auf den Fakten deutlich deutlicher, als es tatsächlich so war auf der Strecke. Aber gut, am Ende des Tages, ich habe es ja selbst oft genug gesagt, am Ende guckt man aufs Papier und was da steht, aber. Ja, ich glaube, Duell des Jahres würde ich tatsächlich auch mehr als zwei nehmen, sondern ich würde wirklich Teams einfach nehmen. Red Bull, Ferrari, McLaren.
Ja, okay.
Weil das ist einfach ein Dreikampf gewesen, den man nicht erwartet hat und der über die gesamte Saison hinweg einfach spannend war zum Angucken. Und das schließt ja auch so ein bisschen die Fahrer mit ein, sage ich mal, was man dann ja auch in den Battles dann hatte.
Ja, okay. Kann ich gut verstehen. Dann sind wir beide irgendwie einen ähnlichen Weg gegangen, irgendwelche Teamkämpfe über das ganze Jahr gesehen. Gewonnen bei der Community hat das Duell Max Verstappen gegen Lando Norris. Das war euer Duell des Jahres vor dem Duell Ferrari gegen McLaren. Und viel mehr anderes Nennenswertes kam danach dann auch nicht mehr. Das heißt, die zwei Duelle sind dann schon vorne weggerannt mit den Stimmen.
Ja, naja gut. Duell des Jahres haben wir abgehakt. Gehen wir zum nächsten Punkt, nämlich den What-the-fuck-Moment des Jahres. Und Perke, ich hake den ganz schnell ab. What-the-fuck-Moment des Jahres für mich direkt am Anfang gewesen. Sir Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari.
Ja, haben wir den gleichen. Ist sehr auch schön. Für mich der WTF-Moment des Jahres. Auf jeden Fall.
Also an diesem Tag, ich weiß noch, ich habe es gesehen. Auf einmal gucke ich und auf einmal hat sogar freaking Fabrizio Romano dazu einen Post gemacht. Und die ganze wirklich Journalistenwelt, Sportwelt ist einmal komplett auf den Kopf gedreht worden. Selbst Sky hat ihr Fußballtransfer hat die Show unterbrochen, nur um mitzuteilen, Breaking News, Sky can confirm that Lewis Hamilton is going to Ferrari in 2025. Auf die haben ihre freaking Fußballshow unterbrochen dafür.
Ich weiß auch noch, wie ich den Tag
die war ganze nicht Zeit sogar am Deadline Handy war. Day?
Ja, die ganze Zeit saß ich auch an meinem Handy, hab einfach Twitter aktualisiert. Minütlich kamen neue Nachrichten und ich hab nur aktualisiert, gewartet, bis es jetzt offiziell wird. Ich weiß noch, ich hatte den Tag Training, ich war schon beim Vereinsgebäude. Ich habe aktualisiert, dann hatte ich Training, dann komme ich vom Training weg, guck als erstes auf mein Handy, bekomme die Nachricht, ey, ist offiziell. Dann kommt es gerade in den Minuten, wo ich Training habe, nicht aufs Handy gucken kann, wird es offiziell. Aber an den Tag kann ich mich sogar noch, das ist so ein Tag, ich weiß, was ich gemacht habe, als es offiziell wurde. So ein Tag ist das. Der ist mir so im Gedächtnis geblieben, dieser Tag. Und allein das sagt schon alles, was das für ein Riesending ist, dass Hamilton zu Ferrari geht. Das hat die ganze Sportwelt, wie du schon gesagt hast, irgendwie einmal durchgeschüttelt, einmal geschockt. Jeder hat davon geredet. Das ist für mich der klare WTF-Moment des Jahres.
Ich weiß auch noch, ich habe an diesem Tag nur von Koffein gelebt, ne? Und wir haben ja dann noch eine Episode aufgenommen und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwer hat uns auf Insta dann geschrieben, dass mein Redeanteil in der Episode irgendwie 95-5 ja. war für mich, weil ich einfach nur noch die ganze Zeit durchgehustelt habe und einfach so auf Koffein und Excitement war, dass du einfach gar nicht zu Wort gekommen bist in der Episode.
Ja, aber ist okay. Mein Gott. Dann ist es so. Dann, das musste einfach alles raus, was du zu sagen hattest. Das war auch okay. So, WTF-Moment der Community war es aber nicht. Nicht mal auf dem Treppchen.
Ach, das kann ich dir jetzt okay, sagen. Krass.
Der WTF-Moment der Community ist, dass Perez so lange im Red Bull fahren durfte.
Oh, das ja, ist der gut, WTF-Moment gut, des Jahres. Das war für mich einfach typisch Red Bull. Das war jetzt für mich nicht What the fuck. Also, über den Punkt von What the fuck war ich schon lange hinaus. Also.
Ja, dann haben wir auf P2 der WTF-Momente. Ein Moment, den ich vorhin schon beim Rennen des Jahres angesprochen
Brasilien,
habe.
Oder?
Lance Stroll scheidet in der Einführungsrunde von Brasilien aus. Das ist auf Platz 2 der WTF-Momente. Auf Platz 3 ist Alpine, die ein Doppelpodium holen. Auf Platz 4 kommt dann Hamilton zu Ferrari. Auf einem geteilten Platz 5 kommt dann einmal der Crash von Sainz und Perez in Baku. Und Norris gegen Verstappen in Österreich, in Spielberg, und der Kontakt oder der Crash von denen mit einbegriffen. Danach haben wir den Beef von Max Verstappen und George Russell. Und Max Verstappen in Mexiko, was er da gemacht hat. Da habe ich jetzt einfach mal alles reingeworfen. Manche haben gesagt, die Strafe ist der WTF-Moment bei Max Verstappen in Mexiko. Die anderen haben gesagt, das Fahrverhalten von Max Verstappen in Mexiko war der WTF-Moment. Ich habe das einfach mal zusammengefasst. Max Verstappen in Mexiko generell. Als WTF-Moment. Dann haben wir Christian Horner und seine Christian Horny-Affäre.
Achso, ich wollte gerade sagen, das Christian Horny-Ding, ja.
Ja, wobei ich sagen muss, also ich kann verstehen, warum man das sagt, aber für mich ist das ein Ding, was weitaus über WTF hinausgeht. Und deswegen habe ich.
Das ist einfach ein clean Skandal halt einfach.
Richtig, und deswegen habe ich das nicht genannt, aber drei Leute haben Christian Horner gesagt.
Aber es ist auch jetzt mal so rückblickend betrachtet auf die Saison, man merkt jetzt gerade erstmal, wie viel eigentlich abgegangen ist. Und das kratzt ja noch nicht mal so richtig an der Oberfläche, was wir hier gerade nennen.
Richtig, da kommen noch einige. Das war wahrscheinlich die Kategorie, in der am meisten einzigartige Nennungen waren, weil es auch die wahrscheinlich am größten gefasste Kategorie war. Dann haben wir die Max Verstappen-Strafe oder der Community Service dafür, dass er das Wort Fuck in einer Pressekonferenz gesagt hat.
Auch gut.
Dann haben wir auch mit einigen weinenden Emojis verbunden, diese Antwort, dass Daniel Ricciardo rausgeflogen ist und nicht mehr in der Formel 1 fährt.
Ja, vor allem die Art, wie er verabschiedet wurde, fand ich ja grottig, ne? Also das
ja, auch wenn
bodenlos.
Ricciardo das wohl so wollte.
Ja, so trotzdem. Ist,
aber klar. Dann haben wir Max Verstappens Aufholjagd in Brasilien. Dann haben wir Lando Norris gegen Max Verstappen in den USA beim COTA.
Ja.
Dieses Duell mit der verbundenen Strafe. Dann haben wir generell die FIA als WTF-Moment. Finde ich eine schöne Nennung.
Ja, dann haben passt immer. Passt auch über die letzten Jahre eigentlich immer.
So sieht's aus. Dann haben wir den Wechsel von Carlos Sainz zu Williams. Kann ich auch verstehen, weil man hat lange geredet, wohin geht er. Lang war es Audi, dann waren es irgendwelche anderen Teams. Top-Teams waren mal kurz im Gespräch. Am Ende wird es Williams. Kann ich verstehen, dass man das als WTF-Moment ansieht. Dann haben wir den Beef zwischen Perez und Liam Lawson. Auch verständlich, wobei ich sagen muss, ist das wirklich ein WTF-Moment? Ich meine, da ging es um einen Sitz bei einem Top-Team. Ich glaube, da ist es logisch, dass irgendwann mal Spannungen aufkommen. So
ja, ich glaube, mehr dieses WTF. Zum Beispiel bei George
Russell und Valtteri Bottas.
Ich glaube, dieses WTF war mehr so auf die Art bezogen.
Wahrscheinlich
weil die beiden
schon.
Sind ineinander, sie sind kollidiert miteinander, dann flog der Mittelfinger da, dann Beleidigungen über den Funk. Also, die war nicht die feine englische Art, die wieder kommuniziert und gefahren wurde.
Das ist richtig. Dann hatten wir das teaminterne Duell von Oscar Piastri und Lando Norris in Monza. Kann ich auch verstehen. Dann hatten wir generell McLaren als WTF-Moment und das Personalmanagement, was wir vorhin schon angesprochen haben. Auch verständlich. Colapinto für Logan Sargent. Ja. Die Einplatz-Grid-Strafe für Max Verstappen.
Ja, auch, sehr auch übel weird. Was für Einplatz eigentlich.
Eine Strafe, die einfach erfunden wurde für Max Verstappen. Einplatz-Grid-Strafe.
Ja, aber sehr auch gut, komplett das ungerechtfertigt, weil Russell halt komplett geschauspielert hat.
Das auch, deswegen finde ich sehr schön, dass das auch seinen Platz findet hier in dieser Kategorie. Dann haben wir Lance Stroll in China. Da ist er Daniel Ricciardo hinten drauf gefahren und hat seine Schuld nicht eingesehen.
Genau. Ja, true.
Adrian Newey zu Aston Martin haben wir und als allerletztes haben wir Max Verstappen, der seine eigene PK außerhalb des PK-Raums hält.
Auch gut, auch gut.
Also einige witzige, skurrile, wie auch immer Momente gehabt dieses Jahr. Das wird einem jetzt, wo man alles aufgelistet nochmal hört und liest, nochmal klar, was wir dieses Jahr alles erlebt haben. Es waren schon einige interessante Momente, sag ich mal, die passiert sind.
Ja, und das sind ja lange nicht alle. Also das ist ja das Schöne. Also du könntest jetzt, keine Ahnung, würden wir jetzt hier unter die Episode schreiben, was sind noch WTF-Momente aus diesem Jahr? Können wir machen. Pekka, komm, wir schreiben unter die Episode jetzt hier drunter. Obwohl, das geht's ja, Q&A gibt's ja nicht mehr. Das wurde ja von Spotify removed, das Feature. Egal, Kommentare. Dann schreibt mal in die Kommentare, was noch weitere WTF-Momente aus diesem Jahr sind. Würde mich mal interessieren, einfach so noch mal mehr so einen Blick auf 24 zurückzubekommen. Und vielleicht jetzt nicht die, die wir unbedingt hier drin schon genannt haben, aber mal so eine grundsätzliche Sammlung von dem Ganzen dann zu vervollständigen. Würde mich nochmal interessieren, was euch noch so einfällt, was dieses Jahr so in die verrückte Schiene gefallen ist.
Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon, das durchzulesen. Kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist die Kategorie Comeback oder Trendwende, wie auch immer man es definieren will, des Jahres. Und für mich gibt es da ein Sieger, klar gibt es da auch wieder mehrere Sachen, die man nennen kann, aber für mich ist der Sieger Alpine, weil die erste Saisonhälfte war so unfassbar schrecklich und in der zweiten Saisonhälfte hat man sich so gebessert mit einem unfassbar konstanten Pierre Gasly, man ist ein Doppelpodium eingefahren oder man hat ein Doppelpodium eingefahren, da in der letzten Saisonhälfte, gerade in den letzten Rennen, lief so viel gut bei Alpine, dass ich sage, das war für mich das Comeback des Jahres.
Ich glaube, wen man da auch vielleicht noch so in Anführungszeichen mit reinhauen könnte, wäre tatsächlich Mercedes. Mercedes auch in der zweiten Saisonhälfte für mich stärker gewesen als in der ersten. Ja, wäre auch noch so ein Kandidat.
Ja, ist bei dir dann Alpine oder Mercedes?
Alpine. Alpine war schon deutlich prägnanter. Also das hat man schon dann mehr gesehen am Ende. Mercedes ist auch eher so eine, naja, nennenswerte Erwähnung. Aber für mich eigentlich klar Alpine, wenn ich was wählen muss, ja.
Okay, den Community Vote hat bekommen Max Verstappen und sein Rennen in Brasilien, als er von 17 auf 1 gefahren ist, auch eine ordentliche Antwort, war ein renninternes Comeback, sage ich jetzt mal, aber sollte deswegen ja nicht weniger gut sein und deswegen Verstappen auch, finde ich, ein verdienter Sieger am Ende des Tages für diese Kategorie. Auf Platz 2 haben wir dann Alpine, auf Platz 3 haben wir Charles Leclerc in Abu Dhabi. Gerade seine erste Runde, wo der da 10 Positionen oder so gut gemacht hat, finde ich auch einen sehr, sehr validen Punkt, weil was Leclerc in Abu Dhabi abgerissen hat, war schon sehr, sehr stark. Und auf P4 haben wir dann Mercedes, wie du sie eben genannt hast. Das waren die 4 einzig richtigen Erwähnenswerten, die mir jetzt hängen geblieben sind, die man für Comeback des Jahres erwähnen kann.
Gibt's wahrscheinlich auch noch mehr, wenn man drüber nachdenkt, aber ich glaube, das sind einfach die prägnantesten. Gut, ja. Overtake des Jahres, letzte Kategorie. Ich glaube, die können wir beide recht schnell abhaken. Für mich der Albon-Overtake in Kanada, dem wirst du zustimmen, gehe ich von aus.
Auf jeden Fall. Ich meine, wie krass war dieses Überholmanöver auf dieser langen Geraden, wie er da am ersten vorbeizieht, wie er dann irgendwie eine Lücke sieht zwischen dem, an dem er gerade vorbeigezogen ist und dem, der gerade vor ihm fährt. Und dann so rauszuckt, dass er niemanden berührt und dann in die letzte Schikane nochmal bei dem vor sich reinsticht. Ich meine, boah, da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich das Manöver sehe. Das ist einfach, das ist ein krasses Überholmanöver gewesen. Also ja. Albon in Kanada, Gänsehaut bei dieser Leistung.
Das ist halt, das ist ein Manöver. Es war sehr aggressiv. Es funktioniert auch nur, wenn alle mitspielen.
Ja.
Aber der Fakt, dass alle mitgespielt haben und es ohne Kontakt im Endeffekt alles geklappt hat, macht dieses Überholmanöver irgendwie gerade so schön anschaulich. Und es gibt diesem Überholmanöver gerade auch in diesen schwierigen Mixed-Bedingungen so irgendwie seinen eigenen Flair. Und ich fand, es war kriminell, dass bei dem offiziellen F1-Account als Overtake des Jahres dieses Überholmanöver nicht gewonnen hat. Es war eine Robbery. Ich glaube,
da hat der Colapinto und Kota gewonnen, oder was war's?
Ich weiß es gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall nicht der. Und ich fand, es war eine Robbery, weil der eigentliche Gewinner, fand ich, war im Ansatz nicht mal so gut. Also das fand ich frech, aber immerhin hat es bei den Undercut Awards hier ja von uns beiden immerhin schon mal den Sieg bekommen.
Bei den Undercut Awards bekommt es nicht nur von uns beiden den Sieg oder den
sehr
Award.
Schön.
Auch die Community, es war ein Zweikampf an der Spitze. Albon in Kanada hat am Ende gewonnen vor Oscar Piastri, der Charles Leclerc in Baku in Kurve 1 rein überholt mit einer unfassbaren Divebomb von weiß ich nicht wie viel Meter hinter Leclerc, die er da war. Also ein verdienter Platz 2. Hier gab es auch einige Nennungen. Wir hatten Leclerc in Abu Dhabi. Generell hat er da ja viele Manöver gehabt. Wir hatten Oscar Piastri vorbei an Lando Norris in Monza, der ein paar Mal genannt wurde. Also Piastri zweimal unter den Top 4 hier. Dann haben wir Hamilton in Abu Dhabi vorbei an George Russell. Wir haben Liam Lawson in Mexiko gegen Sergio Perez. Wir haben direkt das erste Rennen Fernando Alonso in Bahrain. Ich meine, gegen Lewis Hamilton war es. Ich weiß aber nicht mehr genau, gegen wen es war, das Überholmanöver. Wir haben Berman mit einem Überholmanöver in Jeddah. Wir haben jetzt zwei Perez-Manöver. Perez in Vegas und Perez in China. Tut mir leid, ich kann mich nicht mehr an alle Manöver erinnern. Deswegen sage ich einfach so, wie es geschrieben wurde. Dann haben wir Pierre Gasly mit einem Manöver in Katar. Max Verstappen, generelle Manöver in Brasilien. Und Norris, finde ich wild, dass das hier Erwähnung findet, aber Norris gegen Verstappen in Brasilien, nicht in Brasilien, in den USA, wofür dann Norris auch eine Strafe bekommen hat. Aber auch dieses Manöver findet hier seine Erwähnung.
Interesting. Gut. Ja, schön. Dann haben wir es geschafft, Perke. Undercut Season Awards. Sehr geile Saison gewesen, 2024.
Auf jeden Fall.
Lässt sich, glaube ich, abschließend sehr bestätigen und sagen, dass es eine wirklich unerwartet an vielen Stellen, glaube ich auch, spannende, tolle Saison war. Und ich glaube, die Saison gibt auch wirklich so ein bisschen Hoffnung für das, was 2025 jetzt kommen kann. Gerade mit dem durchgemixten Fahrerfeld, dass einfach unfassbar viele Transfers unter den Teams passiert sind von den Fahrern. Und es wirklich sehr durchgewürfelt einfach ist, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr gespannt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt wieder eine Episode hier mit dir aufzunehmen. War ja eine Weile her, dass wir die letzte aufgenommen haben. Und ich würde jetzt mal in unseren Terminkalender reingucken und würde jetzt mal sagen, nächsten Donnerstag machen wir unsere Way to Early Predictions für 2025, dass wir auch mal mit dem aktuellen Jahr dann endlich beginnen, weil die müssen ja auch noch irgendwann raus, gerade wenn man dann ein bisschen weiter denkt und ich nochmal für 3 Wochen dann am Stück weg bin, wo dann ja auch eher keine Folge kommen wird, tendenziell. Es sei denn, wir produzieren irgendwas vor, das ist ein Thema, das können wir ja nochmal besprechen. Off-Recording, sage ich jetzt einfach mal.
So sieht's aus. Und dann müssen wir auch alle News, die über die Winterzeit, über die Weihnachtsfeiertage, über die Feiertage generell gekommen sind, müssen wir auch noch irgendwann abhandeln, weil da ist ja auch einiges an Stoff dazugekommen, was News angeht. Das wird auch noch alles kommen, keine Angst. Auch die Sachen, die um Weihnachten rum, um Silvester rum passiert sind, werden früher oder später ja auch noch behandelt. Die rutschen uns nicht durch die Lappen. Wir wissen, was passiert ist. Wir werden das alles noch mal auflisten. Wir werden über alles reden, was passiert ist. Da muss auch keine Angst haben, dass er irgendwas verpasst. Hier bleibt man immer up to date, auch wenn es ein bisschen später kommt. Aber über News, die wichtig sind, wird immer geredet.
Ja, gerade Thema Duen und Colapinto. Das ist ein Thema, was
großes wird uns noch
Thema. Sehr, sehr begleiten. Aber das ist ein Thema für eine zukünftige Episode. Perke, ich bedanke mich. Es war mir, wie du einmal gesagt hast, ein inneres Blumenpflücken.
Das sagst nur noch du. Das
ich weiß, aber du hast das einmal gesagt und seitdem hat mich dieser Spruch irgendwie gecatcht.
Das ist doch schön.
Also daher sage ich jetzt einfach das immer weiter fortgehend. Genau, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne auch in 2025 eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und genau, freut euch auf die Saison 2025. Wir haben viel geplant. Viele gute Episoden werden natürlich wie immer kommen. Und wir bedanken uns für den ganzen Support in 2024. Natürlich jetzt nochmal final gesagt. Es war wirklich ein sehr tolles Jahr. Und damit schließen wir hier die Akte für 2024, würde ich dann einfach mal sagen. Und schauen gespannt in die Zukunft 2025, was uns jetzt erwartet. In dem Sinne, bis nächsten Donnerstag. Haut rein, habt eine schöne Woche. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.